Hören Sie, was Souveränität bewirkt. Souveränitätsexperte Theo Bergauer im Gespräch mit seinen Gästen. Unternehmer, erfolgreiche Sportler, Persönlichkeiten der Gesellschaft. In diesem Podcast gehen Sie zusammen mit Ihnen auf eine Tour, von der Sie souverän wiederkommen werden. Einfach bergisch gut.
Ich liebe die Menschen, ich liebe die Berge und ich liebe es, wenn Stabilität eintritt, wie hier auf unserem Bild auf diesen Steinmännchen. Ein falscher Schritt, eine falsche Bewegung und alles fällt zusammen. Auf welche Steine kannst du zusetzen? Und souverän ist, der überlegt, die Steine zusammensetzt zu einem Kunstwerk. Lebensraum und Büro können auch ein Kunstwerk sein, damit du dich als derjenige, der sich darin aufhält, wohlfühlt, glücklich bist, um damit Leistung zu bringen. Wie jemand damit umgeht, andere glücklich zu machen in schönem Arbeitsumfeld und Zeit hat, für andere da zu sein, als Dozentin, als Vorsitzende einer Stiftung und als hochrangiges Jurymitglied, um den Erfolg anderer zu bewerten. Wie sie damit umgeht und wie sie die Zeit dafür findet, das alles unter einen Hut zu bringen, das erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen, liebe Susanne Brandherm.
Hallo, ich bin Susanne von Brandherm und Krumra Interior Architecture in Köln. Ich freue mich jetzt ganz doll, mit dem Theo über das Thema Souveränität zu sprechen. Und da das jetzt so bald ist, möchte ich euch bitten, ganz schnell mitzukommen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wow, jemand, den ich schon Jahrzehnte nicht mehr in echt gesehen habe, habe ich heute als meinen Gast. Ich freue mich, weil ich weiß, da ist viel zu erzählen in einem Bereich, wo wir uns meistens aufhalten im Büro oder in schönen Ambienten und Orten, wo wir uns wohlfühlen. Ich fühle mich wohl, weil sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Susanne Brandherm.
Danke, Theo. Ich freue mich auch, dass wir uns mal endlich wiedersehen. Leider nicht persönlich, aber das wollen wir nachholen.
Genau. Und das ist schon mal ein Zwischenschritt, uns zu unterhalten, zu plaudern. Und du bist ja in diesem Bereich zu Hause, wo wir uns ja persönlich jeden Tag beschäftigen. Entweder sitzen wir auf einem Bürostuhl oder wir haben einen Steharbeitsplatz. Und Luxus ist dann, wenn wir uns noch hinlegen können, so zu meinem Klassiker, einem Mittagsschlaf. Und das sind so drei Themen, dieses Stehen, Sitzen und Liegen. Und das ist auch dein Metier. In welchem Metier bist du überhaupt zu Hause? Erzähl mal.
Beruflich gesehen sind wir eigentlich in verschiedenen Metiers unterwegs. Wir sind nicht nur die Spezialisten für ein Thema, was Office-Bereich betrifft, sondern wir planen auch eben Privathäuser oder auch mal ein Krankenhaus. Und wir haben irgendwann noch festgestellt, dass die ganzen Bereiche sich ja als Lebensbereiche definieren lassen und alle voneinander partizipieren können. Also deswegen, wir kommen ja vielleicht gleich drauf, die Office-Bereiche sehen ja heute auch ein bisschen aus wie Hotel-Lounges.
Ja, das stimmt. Also dieser Lebensraum, dass der gestaltet wird, dass er lebenswert wird, auch die Arbeit lebenswert wird, ist ein spannendes Thema und da werden wir heute mal ganz genau reinblicken. Aber wenn wir uns das anschauen, wir sitzen ja meistens, auch im privaten Bereich, wenn wir gemütlich zusammensitzen. Du bist auch gesetzt als jemand, dessen Meinung geschätzt wird und du bist ja in verschiedenen Jurygremien auch nominiert, um zu urteilen, wer Preisträger ist. Und selber hast du auch schon einige Preise für euer Unternehmen mitnehmen können. Warum ist es dir wichtig, diese zwei Funktionen zu haben? Also dafür sich einzusetzen, dass andere Leistung honoriert wird und stolz zu sein, eigene Preise zu bekommen.
Ja, das eine, die Jurytätigkeit ist einfach für mich ganz wichtig, im Austausch auch zu sein und zu schauen, wenn ich das ganz persönlich sagen darf, was machen denn die Kollegen, was macht die Architekturszene in der ganzen Welt, sind internationale Jurys, wo ich dort tätig bin. Ja. Und es ist eben auch eine Ehre, dort teilzunehmen mit den Kollegen. Und es ist natürlich ganz, ganz toll, wirklich diese Arbeiten zu prämieren. Und das ist auch wirklich durch eine harte Jury eben zu diskutieren und durchzukriegen. Also es ist schon immer sehr lebendig, die Jurytätigkeit.
Ja. sind wir wieder bei dem Thema Setzen. Also man muss sich wahrscheinlich auch durchsetzen, wenn ja. die Jury eine Meinung vertritt oder vielleicht auch derjenige, der seine Ideen vorstellt. Wie sattelfest ist er? Wie steht er zu dem, was er damit bringt? Und das ist ganz gut so, ja, dieses Durchsetzen auch.
Ja, auf jeden Fall. Und aber auch das Offensein für andere Meinungen, auch sich mal selber überzeugen zu lassen, weil das Interessante bei diesen Jury-Tätigkeiten ist, dass wir oft von verschiedenen Blickwinkeln uns die Projekte, Produkte auch anschauen. Und man dann gerne auch die Hinweise hört von dem anderen Jurymitglied, der Dinge entdeckt, die ich selber vielleicht auch übersehe. Weil ich da vielleicht einen anderen Fokus einfach auch für Dinge habe.
Anderer Blickwinkel, anderer genau. Fokus. Und lass uns mal den Fokus auf eure gewonnenen Awards geben. Ja. Ich sehe ja immer, wenn wir Mail schreiben, welche Awards unten mit angereiht sind. Das ist ja ganz interessant. Auf welchen seid ihr besonders stolz?
Ja, ich darf vielleicht ganz kurz erzählen, dass wir uns bislang eigentlich gar nicht so häufig für Awards beworben haben. Wir haben das dieses Jahr angefangen und sind mit jedem Projekt auch direkt prämiert worden. Und das ist einfach ja ein Lob, wie ich eben sagte, von einer hochkarätigen Jury ausgewählt zu sein. Und es ist eine Bestätigung der Leistung, die man dort macht. Und das Stolzsein auf die Leistung. Und da tauschen wir uns auch sehr häufig sehr eng mit den Bauherren, auch mit den Auftragnehmern, bekommen dann natürlich entsprechende Veröffentlichungen. Und das ist unheimlich motivierend, auch für die Mitarbeiter, nicht nur für uns, für Sabine und mich, sondern auch für die Mitarbeiter.
Ja, und das ist schon ein Thema, wenn du sprichst Mitarbeiter, eine Frage, die ich dir mitbringe, so als Vorweihnachtsgeschenk. Ich hatte nämlich die Martina Krone im letzten Talk und die hat wie alle meine Gäste zwei Fragen an den folgenden Gast, also somit an dich eine Frage und die erste ist, wie schaffst du es, dein Umfeld zu motivieren und voranzutreiben zu Bestleistungen? Und Bestleistungen kommen ja dann, wenn sie honoriert werden und da hätte man gerne mal von dir gewusst, wie du das machst.
Ja, die Honorierung zu einer Bestleistung, das ist ja nicht unbedingt gemeint nur mit finanziellen Dingen, sondern die Honorierung ist genau das, was ich eben sagte. Man bekommt einen Award, man teilt das hier im Kollegenkreis, man bekommt auch viel Zuspruch von den Kunden und das Tolle an unserem Beruf ist ja, ich darf meine Projekte erleben. Das heißt, wenn sie fertig sind, sitze ich in einem Raum, den ich gestaltet habe. Ja. Und das ist ein Gefühl, das ist einfach toll und meine Mitarbeiter und ich, wir alle zusammen kreieren wirklich wunderbare Bereiche und das ist das Tolle, wenn der Kunde dann auch sehr zufrieden ist. Ne?
Und vielleicht auch das Spannende, am Anfang ist es ja nur im Kopf, dann kommt es irgendwo auf Papier oder in Simulation in 3D und dann dieses Gefühl, dann in echtes zu haben. Und wenn dann Realität und das, was vorher inspirierend war, sehr nah zusammen ist, dann glaube ich, ist das ein Glücksgefühl. Ja.
Absolut. Also das ist auch so, dass du manchmal am Ende des Projekts das Gefühl hast, dass es deins ist, dass es dir ja gehört. Und du musst es ja dem Bauherrn dann abgeben. Und das ist sehr wehmütig manchmal, weil man ja auch, man hat kleine Projekte, die gehen schnell und wir haben auch ganz große, da arbeiten wir durchaus 2, 3, 4 Jahre für. Und dann hat man das Gefühl, das gehört einem auch. Und Abschied zu nehmen dann und in die Nutzung zu geben, das ist eben auch dann ein besonderer Moment für uns.
Wo waren denn so die schwierigsten Bauherren? Weil ich immer so die Erfahrung habe, die schwierigsten Projekte sind auch die, die sich dann am meisten entwickeln. Und gerade denkt man, oje, wie schwierig ist das? Und das wird ja nie zum Ende führen. Und plötzlich, wupp, sind alle mehr als begeistert.
Ja, es gibt natürlich auch schwierige Bauherren. Ich darf natürlich hier keine Namen nennen oder Firmen nennen, aber ich darf einmal erzählen, dass ich mit einem Soma zusammengerasselt bin, aber richtig, dass wir beide eigentlich dachten, das passt gar nicht, aber irgendwie wussten wir im Inneren, irgendwie passt es schon und wir haben uns über einen guten halben Jahr immer wieder so zusammengefunden und arbeiten jetzt fast ein Jahrzehnt erfolgreich zusammen und das ist echt super und ja, man weiß jetzt, wie der andere tickt. Und man nimmt auch nicht mehr so vieles persönlich, wenn einer mal ein bisschen rummeckert, dann ist das manchmal so seine Art und der andere meckert so und der andere meckert so. Denn auf einer Baustelle passieren immer Dinge, die man vorher nicht weiß. Genau. Und da passieren auch Fehler. Auch uns passieren nach wie vor noch Fehler.
Ja. Und auch die Grenzen mal abzustecken ist ja auch wichtig. Und wie du gesagt hast, wichtig ist, wie der andere tickt. Und da kann ich dir testieren, ein schönes Menschenverständnis. Und ich habe noch das Beispiel im Kopf, als du mal gesagt hast, Mensch, ich fahre mit dem Zug jetzt, ich habe einen Showroom zu designen und ich habe da ein Modell dabei, aber das ist sehr, sehr lang. Und wie bringe ich denn, das müsste auch vor der Weihnachtszeit gewesen sein, wie bringe ich denn dieses 1,50 Meter oder 2 Meter große Modell in die Eisenbahn mit rein? Und dann hat der Theo gesagt, nimm doch eine Kettensäge, oder?
Ja, das haben wir dann ja nachher in der Tat in drei Teile gebaut und in drei Teile mitgebracht und vor Ort zusammengesetzt.
Genau, und die hatten alle die Vorstände, wie du erzählst, einen Mordspaß dabei, die richtige Reihenfolge zu bringen und auch beteiligt zu sein. Und
ja, das ist schon ganz lange her, Theo, aber ich kann mich da noch wirklich super dran erinnern. Ich weiß auch, was das war. Das war in Süddeutschland.
Ja. Ja, und wie du auch gern gestrahlt hast, Mensch, Theo hätte nie gedacht, dass solche Vorstände sich am Boden hinknien und wie eine Eisenbahn, die die drei Dinge zusammengebaut haben. Und du hast auch den Auftrag gewonnen. Das ist ja noch das Schöne dabei.
Genau. Ja,
also ab und zu mal andere überraschen. Und das ist schön so. Auch so ein Award ist ja auch eine Überraschung, eine Bestätigung der Leistung. Bist du dann auch überrascht, wenn Neider kommen? Weil ich bin ja auch zum Beispiel ausgezeichnet worden zu den 500 Top Köpfen in Europa, die für andere da sind, damit andere erfolgreich werden. Da gab es natürlich auch viele Neider dazu. Wie gehst du damit um?
Das erlebe ich eigentlich in unserer Branche nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir sehr kollegial und offen miteinander umgehen. Man ist vielleicht schon mal neidisch, aber ich erlebe es nicht so offensichtlich. Nein, das tue ich nicht. Neide es auch anderen Menschen nicht. Manchmal wundert man sich, dass der ein oder andere einen Preis kriegt und meint aus seiner Sicht, der hat es ja gar nicht verdient. Aber oder das Projekt hat es nicht verdient. Aber nein, also das kenne ich so nicht. Also es ist bei uns in der Branche natürlich auch überschaubar. Es gibt nicht Millionen von Innenarchitekten, dass man sich auch persönlich kennt und doch dann meistens doch zusammensteht, obwohl man auch eben häufig ja Konkurrent auch ist. Ne?
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, du bist neidisch. Wie dir das gelingt, ich gebe dir mal folgende drei Tipps dazu. Erster Tipp, höre aufmerksam und genieße die Erfolgsgeschichten anderer. Deine Haltung macht es aus und deine Ohren zu öffnen und sie mal zuzulassen. Zweiter Punkt ist, analysiere genau, was diese Personen und diese Geschichten so erfolgreich gemacht haben. Und der dritte Punkt ist, adaptiere es. Übertrage es auf dein Leben, in deine Situationen, um es dann auch bei dir umzusetzen. Und dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut. Ja, also das war so einmal die Preise, die Architektur und was so uns beschäftigt, ist natürlich dieses Thema New Work. Wie schaut denn der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Wie geht's denn ineinander über, was du vorhin schon angedeutet hast, dieser familiäre Wohnbereich und mit Homeoffice natürlich noch mehr. Und lass uns da mal in die Zukunft blicken. Hätte ich dich gerne so als Ideenimpulsgeber. Wo liegen denn da die Trends der Zukunft, um wieder mein Wort liegen zu strapazieren, aus meinen drei Begriffen, die ich so mit einem Büro verbinde? Wo liegen die Trends aus deiner Sicht zu dem Thema New Work?
Also lieber Theo, wenn ich die Glaskugel gucken dürfte, das wäre wunderbar. Einen eindeutigen Trend können wir eigentlich noch gar nicht so ablesen. Was man ablesen kann, ist was sowieso gekommen wäre und was vielleicht Corona-bedingt schneller gekommen ist, dass es eben mit dem Homeoffice Arbeiten an dritten Orten eine andere Bedeutung gewonnen hat. Das konnten wir uns vorher vielleicht alle nicht so vorstellen. Und dass die Arbeitgeber natürlich viel, viel mehr tun, um ihre Mitarbeiter zu halten, denen eine tolle Atmosphäre zu bieten, dass sie wieder zu ihrer Base kommen. Ja, also das ist natürlich im Moment ganz schwierig und viele denken auch um. Wir machen ja auch viele Strukturen und Analysen am Anfang. Man stellt so fest, dass die meisten sich wünschen, 70% meiner Arbeitnehmer kommen wieder zurück und oder in einem Mix, also hybrides Arbeiten letztendlich, Homeoffice und Office gemischt. Und dafür wird sehr, sehr viel getan.
Gibt es dann auch flexible Dinge, wie zum Beispiel, dass du halt ein Möbel oder irgendwas hast, das zu Hause nicht so wie ein Office-Möbel ausschaut. Aber wenn du halt jetzt wie wir zum Beispiel eine Online-Konferenz hätten und wären zu Hause, könnte ich das nutzen und ich könnte es wieder vielleicht umbauen. Das ist ein normaler
Wort. Da gibt es mittlerweile gute Lösungen aus meiner Sicht, auch Sekretär genannt, in ganz modernen, die man auch in groß sich umbauen kann und die auch super in die Wohnung passen. Aus unserer Sicht ist es natürlich auch wichtig, dass ich diesen Ort habe, um zu Hause zu arbeiten, denn nicht jeder hat so komfortabel wie wir. Also es gibt ja viele Menschen, die arbeiten in der Küche und haben dann die Kinder und das ist auch sehr, sehr stressig. Also Homeoffice ist nicht gleich immer diese Luxussituation, dass ich auch überhaupt eine Arbeitsecke habe. Das muss man immer abwägen. Und wir haben so festgestellt, wenn es ausschließlich Homeoffice ist, dann ist es wirklich auch zu viel Home, weil man überhaupt gar nicht mehr Feierabend hat. Man ist rund um die Uhr am Arbeiten.
Ja. Und ich glaube, dieses Thema wird wirklich kommen, dieses Hybrid. Die Zukunft wird beides sein. Auch dieser soziale Anteil geht ja verloren, wenn du nur einsam zu Hause bist, virtuell. Also da wird es so eine Hybrid-Lesung geben und auch da mal wieder Distanz von zu Hause zu schaffen.
Ja, auch so, was viele Menschen vermissen, ist der Flurfunk. Ja, ist der Austausch, auch an der Kaffeemaschine zu stehen und mal zu tratschen und zu. Also das, was du eben auch meintest, wenn man vereinsamt vielleicht auch zu Hause. Ich kann das sehr gut beurteilen, auch dass man sagt, man arbeitet auch mal gerne zu Hause, man spart sich immerhin Fahrzeiten. Ja. Ich denke, das, was wir eben gesagt haben, ist es optimal, wenn man da so eine Zwischenlösung anbieten kann. Und die viele Büros, auch von uns, also die ganzen Kantinen, die sehen mittlerweile alle aus wie, also wirklich total toll. Man hält sich da auf, man macht teilweise die Besprechungen dort. Es werden Fitnessbereiche angeboten, Massageräume. Ich habe dort schon alles Mögliche geplant und auch gesehen. Cafés für die Mitarbeiter, also wirklich eine Rundumversorgung. Aber Hauptsache, man kommt wieder zur Basis zurück und hat seinen Austausch auch mit den Kollegen.
Ja, genau. Und auch die Attraktivität, du hast das vorhin erzählt, ich kenne viele Unternehmer, die sagen, ach, so viel Geld und da spare ich mir. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Die Attraktivität muss da sein, begehrlich zu sein als Arbeitgeber. Und ich denke, ich kenne viele Firmen, die sagen, wir werten unser Büro auf, weil wenn wir Bewerbungsgespräche führen und das müssten wir irgendwo im Keller machen, in so einem abgemieften Zimmer, und wir sagen, wir sind das beste und attraktivste Unternehmen, dann geht es nicht an die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, wir müssen das vorleben und auch da sagen, wir investieren in das Wohlfühlen. Damit steigt die Leistung und auch die Attraktivität.
Ja, das stimmt absolut. Und das ist ja letztendlich auch dein Aushängeschild. Und was wir auch häufig haben, ist zum Beispiel, dass wir ein Soft-Renovierung machen. Das heißt also, dass es, das ist ja auch immer eine Budgetfrage, dass man nicht gleich alle Wände abreißt und alles ganz neu macht, sondern dass man einfach schaut, was kann ich mit wenigen Mitteln auch machen. Dass, vielleicht gibt es auch nur einen Bereich, den man richtig ausstrahlt und die anderen Bereiche bekommen irgendwie neue Tapeten oder Farben. Ja. Das machen wir auch sehr häufig, dass man nicht sagt, das große Ganze, sondern nur Teilbereiche.
Wie gehst du damit um, wenn nicht nur deine Ideen zu platzieren, sondern auch die Ideen der Beteiligten oder Betroffenen, das sind ja die Mitarbeiter, wie werden die damit ins Boot genommen?
Also das ist ja ganz, ganz wichtig für uns. Also bevor wir überhaupt sowas planen, also eine Büroumstrukturierung oder ein Büroplan, starten wir immer mit einem Workshop. Der Workshop wird von uns durchgeführt. Meistens sind wir zu zweit oder zu dritt und da werden wirklich erstmal ganz lockere Fragen gestellt, um die Menschen abzuholen. Also das heißt, das Unternehmen wählt meistens so zwischen 10 bis 20 Leute maximal aus, die an diesem Workshop teilnehmen. Und dann wird eben ganz viel abgefragt, was ist auch Wunschdenken? Was ist auch Wunschdenken, wenn es gar kein Budget gibt? Aber man kann einfach so ein bisschen die Leute ein bisschen lockerer machen und die dürfen einfach mal sagen, was sie wirklich gerne hätten. Das wird dann natürlich auch später alles dann nochmal analysiert, aber so gehen wir vor. So ein Workshop dauert je nach Unternehmen dann meistens einen Tag. Man geht dann doch sehr gut da raus und die Mitarbeiter fühlen sich abgeholt.
Ja, sehr schön.
Also weil letztendlich ist das so, wie wenn du ein Privathaus planst. Ja. Wenn ich die Leute nicht kenne, die Privatleute, dann kann ich auch nicht deren Haus planen. Und so versuchen wir das auch eben mit den Firmen zu machen, dass wir die versuchen, so gut wie möglich kennenzulernen.
Ja, das ist wichtig, weil die haben ja dann die größte Zeit drin, zu leben oder zu arbeiten. Genau. Und das sind oft Kleinigkeiten. Und wenn sie sich mit einbringen können, dann werden sie gehört. Das ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung. Deine Meinung, deine Idee ist mir was wert. Und dir wird nicht irgendwas übergestülpt. Ja. Und finde ich sehr, sehr gut, dass man sich im Vorfeld dafür auch die Zeit nimmt.
Aber auch dem Kunden sehr, sehr wichtig.
Ja. Und wenn wir schon bei dem Wort Zeit sind, du nimmst ja Zeit und jetzt sind wir bei dem Punkt Stehen im Arbeitsplatz. Wir müssten viel, viel öfter stehen, in Bewegung sein, aber du stehst natürlich auch für Lehre, du stehst für Lehrauftrag, du gibst das Verstehen weiter, das Verständnis in Richtung Design wahrscheinlich. Erzähl uns mal, was du machst an der Hochschule als Lehrbeauftragte oder Dozentin.
Ja, Dozentin, also ich und die Sabine. Sabine ist ja meine Büropartnerin. Wir haben beide eine Dozentur, also sie in Hamburg, ich in Düsseldorf. Und das ist daraus entstanden, dass wir einfach uns auch selber inspirieren lassen wollen. Also es ist nicht immer so einseitig zu sehen, dass man nur sein Wissen weitergibt, sondern man lernt wirklich super viel. Man lernt auch viel allein das Verhalten, wie verhalten die sich jetzt heute, wie gehen die an Dinge an. Ich bin wirklich immer begeistert und ich habe das große Glück, dass ich mir immer ein Thema aussuchen darf, was ich gerne mal planen würde, was ich selber auch noch nie gemacht habe. Und von daher bin ich immer total begeistert bei der Sache und reise dann die Studenten mit. Und ja, und wie gesagt, das ist eben so ein bisschen auf Augenhöhe bleiben mit den jüngeren Menschen. Und ich glaube, das zeichnet auch unser Büro ein bisschen aus, dass wir einfach nicht stehen bleiben, sondern auch immer in Bewegung bleiben, so wie du auch.
Ja, das ist gut so. Und ich glaube, du weißt das ja gar nicht. Ich bin auch Dozent an der Hochschule und vieles Experimentelle mache ich auch mit meinen Studierenden und sage, wow, ich will einfach mal neue Elemente, neue Workshops machen, noch nicht im Real Life, aber mit meinen Studierenden. Mal schauen, wie kommt das an und auch deren Ideen mit einfließen lassen. Und das ist immer Granatenhammer. Also die sind begeistert, ich bin begeistert und wir bleiben nicht stehen. Richtig. Das ist das Schöne.
Absolut. Also das ist eben, und man entwickelt jetzt auch gerade in dieser Pandemiephase, das hätte ich auch so gar nicht gedacht, dass man dann doch auch sehr persönlich arbeiten kann. Mhm. Und ich bin wirklich immer begeistert. Und wir haben bei uns auch im Unternehmen viele Studenten beschäftigt, Werkstudenten, die feste Arbeitsplätze haben oder Praktikanten. Mhm. Und wie gesagt, wir saugen die genauso aus, wie die uns aussaugen.
Ja, das ist gut so. Und es entstehen ja auch Beziehungen und man merkt, passt man zueinander oder nicht. Ich glaube, dieses Thema Unternehmenskultur ist ja auch wichtig und eure Ambiente, euer Leben, wie ihr seid, die Kultur, das muss entweder passen oder nicht passen. Und auch diese Sinnfrage, warum, weshalb? Ich gehe nicht jeden Tag im Büro, um meinen Job zu machen. Die Leute, ist meine Wahrnehmung, wollen eine Sinnhaftigkeit, auch eine Nachhaltigkeit, das Verstehen, warum. Und das wird auch genau die Frage sein, die wir gerade von der Martina haben, nämlich die zweite Frage, was treibt denn dich so an? Wir haben gehört, eben Dozentin an der Hochschule, in der Jury bei verschiedenen Awards und später kommen wir noch auf eine Stiftung. Also was treibt dich überhaupt an?
Wenn ich das jetzt so mal sagen darf, jetzt wundern sich vielleicht manche die Forschung, also das Entdecken. Also ich bin ja kein Forscher, aber auch dieses Erforschen von neuen Themen, was wir eben besprochen haben und das Entdecken und dass man einfach immer wieder das Gefühl hat, jeden Tag aufs Neue, ich bin eigentlich noch nicht fertig. Man bekommt immer wieder Inspiration und das ist, was mich vorantreibt und auch neue Erkenntnisse, auch der Austausch im Netzwerk mit Kollegen oder auch mit dir zum Beispiel, das bringt einem einfach viel Spaß und man merkt einfach, man kann selber so viel machen und auch einfach Ideen entwickeln und das ist eigentlich diese Riesenmotivation, die wir haben.
Super. Also in Richtung Forschung, aber die Glaskugel hast noch nicht geforscht.
Nee, vielleicht ist auch gut so.
Wir hätten einen großen Absatzmarkt dafür, wenn wir so eine Glaskugel für viele finden könnten. Wie geht es denn weiter? Was ist denn in den nächsten Jahren? Es ist alles verrückter denn je und da macht das Forschen natürlich noch mehr Spaß.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich möchte vielleicht auch noch ganz kurz erzählen, dass wir hier bei uns im Büro, wir sind für Innenarchitekten schon recht groß. Aber wir sind so, sagen wir mal, für die Zuhörer vielleicht so 35, zwischen 30 und 35 Leute. Das heißt, es geht doch nach wie vor sehr familiär bei uns auch zu. Yeah. Und das ist natürlich auch eine tolle Sache, dass wir hier keine Abteilungen haben, die nur das und das machen, sondern dass wir auch die Projekte, wie du eben am Anfang sagtest, von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe mitverfolgen dürfen. Das ist ganz, ganz toll.
Ja.
Und das ist auch eine Motivation.
Ja, mit Sicherheit. Also nicht nur ein kleines Mosaikstein zu sein, sondern die ganze Prozesskette dabei zu sein und das auch mit deiner ganzen Mannschaft oder Frauschaft abzudecken, das ist, ja, ist schön und das motiviert, ja, das ist gut so. Ja, und Familien, glaube ich, die liegen dir am Herzen und dieses Soziale. Und ein Thema ist ja auch Richtung Vorstand bei einer Stiftung. Du bist ja Vorstandsvorsitzende bei der Karl-Bröcker-Stiftung. Und das ist auch, als wenn du nichts genug zu tun hast.
Ja.
Da geht es, glaube ich, um Kinder. Und ja, das hat ja mit Forschung nichts zu tun. Aber was ist da dein Antrieb, da dich auch einzubringen?
Ja, das mache ich schon. Ich muss dazu sagen, im Ehrenamt seit bald 20 Jahren. Ich möchte jetzt nicht zu der Geschichte viel erzählen. Vielleicht kann man das mal nachschauen. Es ist eben eine persönliche Beziehung gewesen zur Stifterin. Und wir kümmern uns um Kinder mit Handicap. Und das hat jetzt nicht nur Handicap, körperliches Handicap zu tun, sondern auch Benachteiligungen im sozialen Leben oder auch geistige Behinderung. Und das ist natürlich eine Riesensache, die wir da machen dürfen. Ich habe ein tolles Erlebnis gehabt, ist auch noch gar nicht so lange her, dass wir Tastbücher an eine Blindenschule übergeben haben. Und das hat mich einfach beeindruckt. Das hat auch ein bisschen was sogar mit meinem Beruf zu tun gehabt, dass man eben Dinge fühlen, ertasten kann und überhaupt, dass es Menschen gibt, die einfach in einer ganz anderen Welt leben wie wir, also Kinder in dem Fall. Und ich habe aber auch wirklich gelernt über die Jahre, dass diese Kinder ihr Schicksal nicht so traurig empfinden, wie ich das als Außenstehende mache. Weil die kennen es nicht anders und die kommen teilweise prima zurecht und man hat das Gefühl, man muss denen ständig helfen und die machen doch sehr viel auch alleine. Und das ist natürlich am Samstag, vor 2 Wochen haben wir ein Jugendzentrum eingeweiht in der Heimatstadt der Stifterin. Das sind alles ganz, ganz tolle Dinge und die geben mir viel. Und klar, da werde ich manchmal auch gefragt, ob das nicht ein bisschen zu viel ist, Lehrauftrag, Jury, Büro und auch noch viele andere Dinge. Aber ja, das ist irgendwie mein Leben und das ist vielleicht auch das Tolle daran, dass es eben sehr vielseitig ist und dass es sich nicht nur auf eine Sache im Beruf spezialisiert. Und die Stiftung eben ist einfach toll.
Ja, und die Frage ist, welche Tipps kannst du dann anderen geben, wenn die sagen, wow, ich habe auch so viel um die Ohren, wie kriegst du das alles hin? 3 Tipps.
Manchmal verzettel ich mich auch ein bisschen.
Wir machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, wenn es besonders chaotisch ist. Wenn die Welt sich um dich dreht und du denkst, du kriegst es nicht mehr auf die Reihe. Wie das gelingt, ich gebe dir mal folgende 3 Tipps dazu. Erster Tipp ist, lerne loszulassen. Von was kannst du dich verabschieden? Was kannst du aufgeben? Wo sind Dinge, an denen du nicht mehr hängst? 2. Punkt ist, lerne Nein zu sagen. Besonders dann, wenn andere Menschen dich integrieren und beschäftigen wollen, viele Dinge an dich delegieren und du Dinge machen musst, die eigentlich deren Aufgaben sind. Und 3. Punkt, unterscheide zwischen was ist wirklich wichtig und was ist dringend. Sortiere mal, denn was wichtig ist, muss noch lange nicht dringend sein. Und mach hier mal eine Analyse von allem dem, was du noch zu tun hast. Und du wirst sehen, wenn du das machst, dann wird es wieder richtig bergisch gut.
Ja, manchmal verzettel ich mich auch ein bisschen, gebe ich mal zu. Und aber ich glaube, ich teile mir das ganz gut, ich strukturiere mich da ganz gut. Es gibt dann feste Tage und Zeiten, wo ich das mache. Aber manchmal ist es mir auch zu viel, aber es bedeutet mir einfach zu viel. Also lieber Theo, ich habe da keine tollen Tipps.
Aus dem Gespür raus und einfach situativ, ja, genau, oder intuitiv. Ich glaube, intuitiv ist genau das Richtige.
Und ich merke einfach, die Themen, die gehören zusammen. Ja. Ne? Die machen mich dann letztendlich und unsere Arbeit auch aus.
Ja. Ja, und ich glaube auch die Leidenschaft eben für die Forschung, was zu erschaffen oder halt was zu erhalten oder halt diese Gerechtigkeit, anderen zu helfen, die es nicht so gut im Leben haben. Das ehrt mich
einfach. Das ist einfach auch gut an diese Seite, das empfinde ich als Glück, obwohl das vielleicht schwierig ist, so zu beschreiben, dass ich auch die Seite wirklich kennengelernt habe. Ich war selber auch in Eritrea mehrfach. Ich war selber in Waisenhäusern und was, also wirklich schon Dinge gesehen, wo ich denke, ja, also
ja, anders. Es geht doch anders.
Genau.
Ich glaube auch diese Dankbarkeit, das ist auch was, dass wir unseren Zuhörern mal mitgeben, seid mal dankbar, uns geht uns allen gut. Wir jammern meistens auf einem hohen Niveau, weil es uns halt die Maßstäbe auch verschoben hat. Und das ist auch mal ganz, mal den Maßstab für sich wieder selber einzujustieren und mal links und rechts schauen, was alles passieren kann. Ja,
ja, das ist auch wichtig und es ist auch jetzt beruflich nochmal gesprochen. Wir hatten zum Beispiel jetzt auch im Frühjahr eine Delle, sozusagen. Da ging es ein bisschen mal den Berg wieder runter. Es kann ja nicht immer nur bergauf gehen.
Ja.
Und ja, aber auch irgendwie alles gut überstanden. Aber ich glaube, im Endeffekt, die Sabine und ich sagen auch gerade, diese Zeiten erden uns dann doch wieder sehr und lassen uns auch nicht überheblich werden.
Super.
Weil,
ja, die Gefahr ist natürlich schon da, wenn es immer gleich bergauf geht und das halt als Chance zu sehen, mal wieder die Dinge in den Griff zu geben. Wir haben jetzt die Chance, noch zwei abschließende Fragen an unseren nächsten Gast zu stellen.
Ja.
Ich glaube, noch nicht so lange, aber fast schon so lange, wie dich kenne. Er ist auch Mitautor in meinem Buch. Es ist Markus König. Markus König ist auch Unternehmercoach und er hat sich das Thema, sein Unternehmen heißt Mensch Business und warum Menschlichkeit mehr im Geschäft Einzug halten soll, das sind so seine Themen. Welche zwei Fragen darf ich Ihnen denn stellen, dann, wenn er mein nächster Gast ist?
Ja, lieber Markus, mich würde wirklich brennend interessieren, wie startest du den ersten Kontakt mit deinen Kunden, ja. Die du ja dann noch nicht so gut kennst. Wie funktioniert das bei dir?
Ja, okay.
Und die andere Frage wäre, wie lockst du denen denn auch die Offenheit heraus?
Ah, genau. Weil Offenheit oder Wahrheit kann auch ein bisschen wehtun und wie geht er damit um? Ja, das ist gut so.
Ja, wie oder auch, ich? Dass ja. die Menschen sich auch nicht verstellen. Ne?
Ja. Das ist richtig, weil verstellen und dann ist eine Enttäuschung da, weil halt das mit der Realität nicht zusammenpasst und das ist dann enttäuschend. Unser Talk war nicht enttäuschend, der war begeisternd, der war schön, der war wirklich lechzend, dass wir uns in echt sehen und mir ist gerade parallel mit deiner Stiftung noch eingefallen. Vielleicht haben wir auch eine Idee, dass wir mal einen Olympiasieger oder Weltmeister einladen und das als Pressetermin machen können, um dann noch mehr Gehör und noch mehr Aufmerksamkeit für die Stiftung zu geben. Ich weiß, unsere Athleten oder die ich betreue, sind immer offen auch für sowas. Und lass uns da mal im Nachgang austauschen. Vielleicht bringen wir da was zugunsten eurer Stiftung, zugunsten denen, die benachteiligt sind, was auf die Reihe.
Ja, das wäre toll, Theo. Ganz toll.
Hab herzlichen Dank. Schöne Zeit nach
Köln.
Sabine, auch einen lieben Gruß. Ich kenne euch
richtig, ja gerne aus.
Und habt eine schöne Zeit. Und ich verspreche es, nehmen wir es aber vor, nächstes Jahr muss es ein Wiedersehen geben, in echt.
Aber hundertprozentig.
Also
sonst komme ich nach Süddeutschland.
Ja, bist du in München auch ab und zu. Bye-bye.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.